kommen zu dürfen und zu erleben, wie ihr mehr und mehr wächst und euch entwickelt als Gemeinde. Und es ist meine Hoffnung, es ist mein Gebet, dass die heutige Predigt ihren Teil dazu beitragen darf, dass ihr gemeinsam als FEG München Ost immer mehr zu einem Ort werdet, an dem Menschen nicht nur von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Liebe und Barmherzigkeit hören, sondern diese auch ganz plastisch durch die Beziehungen, durch eure Beziehungen untereinander vor Augen gemalt bekommen. Ja, es ist meine tiefe Überzeugung, dass die Frage, wie attraktiv eine Gemeinde ist, wie attraktiv dadurch auch das Evangelium für Außenstehende wird, sich nicht beantworten lässt anhand der Schönheit der Versammlungsräume oder der Professionalität der Musik oder der Aufmachung der Gemeinde-Homepage, auch wenn ihr da schon sehr gut unterwegs seid. Nein, was eine christliche Versammlung wirklich attraktiv, wirklich schön macht, das sind die Beziehungen der einzelnen Christen untereinander. Diese gelebte, herzliche Liebe, die Barmherzigkeit, die Hilfsbereitschaft unter Geschwistern. Und das ist etwas, was der Welt da draußen in ihrer egozentrischen Haltung so vollkommen fremd ist. Und das ist etwas, woran die geistliche Gesundheit einer Gemeinde zuverlässig gemessen werden kann. Es ist etwas, was die Herrlichkeit Christi heller strahlen lässt als alles andere. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, ausgehend von einem Abschnitt im Galaterbrief. Aber bevor wir zu unseren heutigen Versen kommen, das sind die Verse 1 bis 10 aus Kapitel 6, kurz einige allgemeine Dinge zum Galaterbrief bzw. zu den Gemeinden in Galatien. Viele von euch wissen, dass es damals in Galatien Probleme gab. Hauptsächlich Probleme mit ihrer Lehre. Da waren Leute in der Gemeinde oder in den Gemeinden, die ein falsches Evangelium verkündigten. Die erzählten, dass es irgendwie notwendig wäre, alttestamentliche Gesetzesvorschriften zu halten, um gerettet zu werden. Und Paulus schreibt diesen Brief, um dieser Irrlehre in aller Schärfe entgegenzutreten. Wir werden als Menschen gerechtfertigt durch Glauben, sagt er, nicht aus Werken des Gesetzes. Und dieses Geschwür der Irrlehre hatte in Galatien schon weit um sich gegriffen und sich ausgebreitet. Und das Schlimme war, dass dieses Geschwür auch die zwischenmenschlichen Beziehungen unter den Galatern beeinträchtigt hatte. Falsche Lehre zieht immer auch ein gottloses Leben nach sich. Das ist ein generelles Prinzip, das ihr euch merken könnt, das auch immer wieder zu sehen ist in der Kirchengeschichte. Ich weiß aber nicht, ob euch das so bewusst ist. Schaut mit mir kurz in Galater 5, Vers 15, wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt. Galater 5, Vers 15 wird deutlich, dass die Galater alles andere als von Liebe und Barmherzigkeit untereinander geprägt waren. Paulus schreibt hier: Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Die zwischenmenschlichen Beziehungen unter den Galatern waren von Beißen und Fressen gekennzeichnet. Da war nichts mit einander Gutes tun, da wurde im Gegenteil einander verletzt, da wurden gegenseitig Wunden zugefügt, da wurde das eigene Revier aggressiv verteidigt. Und Paulus sagt: Passt auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig völlig zerstört und aufzehrt. Das war wirklich keine attraktive Gemeinschaft. Wahrlich keine liebevolle Gemeinschaft, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Da hätte sich kein Außenstehender wirklich wohlgefühlt. Ja, in Galatien gab es dogmatische Probleme, ja, also Probleme in der Theorie, wenn man so will, Probleme in der Lehre. Und Paulus hat sich gegen diese Irrlehre gewandt in den ersten Kapiteln. Aber diese dogmatischen Probleme, sie haben auch zu großen ethischen Problemen geführt, zu praktischen Problemen im Leben der einzelnen Geschwister untereinander. Sie führten zu einer fleischlichen Gesinnung, zu einem lieblosen Umgang. Und auch dieses Problem adressiert Paulus. Und genauso wie er in den ersten Kapiteln die Lösung geboten hat für die dogmatischen Probleme, nämlich das wahre Evangelium der reinen Gnade Gottes, so bietet er hier jetzt die Lösung für diese ethischen Probleme. Und was ist die Lösung, die er uns anbietet, oder die er den Galatern anbietet? Es ist der Wandel im Geist, wie er sagt. Ja, schaut nur einen Vers weiter, Kapitel 5, Vers 16, da sagt er: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, die Lösung laut Paulus liegt darin, im Geist zu wandeln, sich vom Geist führen zu lassen, ihm die Herrschaft zu lassen über unsere Gedanken, über unsere Worte und Taten. Paulus sagt, er wird euch auf den richtigen Weg leiten. Er wird euch deutlich machen, was es heißt, einander wirklich von Herzen zu lieben, wenn ihr ihm Raum in eurem Leben gebt. Er wird euch auch von Sünde überführen, wenn ihr doch wieder nach euren fleischlichen Begierden wandelt. Und was deutlich wird an dieser Stelle ist, dass der Wandel im Geist nicht nur eine individuelle Sache ist. Nein, es ist auch eine kollektive Sache, die uns alle gemeinsam betrifft. Die diese Frucht des Geistes, die ihr sicherlich alle kennt, die so populär ist im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22, ein paar Verse später, ja, die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das ist nicht nur etwas, wonach wir persönlich streben sollten, nein, diese Frucht des Geistes ist etwas, wonach wir gemeinsam streben sollten. Ja, diese Frucht, sagt Paulus, wird sich gerade in der Gemeinschaft erweisen, bilden und formen. Das heißt, in der Gemeinde, da geht es nicht nur um dich persönlich. Nein, es geht auch um deinen Nächsten, es geht um uns alle, es geht darum, dass wir gemeinsam im Geist wandeln. Und damit sind wir endlich beim Titel unserer Predigt und dem heutigen Textabschnitt angelangt, nämlich den Versen 1 bis 10 aus Kapitel 6, wie ich schon angemerkt habe, die ich eben unter genau diese Überschrift gepackt habe, gemeinsam im Geist wandeln. Darum soll es gehen, gemeinsam im Geist zu wandeln als Gemeinde. Paulus zeigt uns in diesen Versen konkrete Schritte auf, wie wir uns gegenseitig unterstützen können und sollen auf unserem gemeinsamen Lebensweg in der Nachfolge und wie wir genau dadurch immer mehr als Gemeinde die Herrlichkeit Christi widerspiegeln. Ich lese uns Galater Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist zählt, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lass uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Soweit Gottes irrtumsloses Wort. Und wir wollen diesen Abschnitt in zwei großen Hauptpunkten miteinander betrachten. Zuerst die Verse 1 bis 5, die ich zusammengefasst habe mit dem Punkt einander zurechthelfen. Einander zurechthelfen, das sind die Verse 1 bis 5. Und anschließend die Verse 6 bis 10 unter dem Titel einander Gutes tun. Einander zurechthelfen und einander Gutes tun. Das sind die zwei großen Hauptpunkte heute Morgen. Und wir kommen zum ersten Punkt, den Versen 1 bis 5. In diesen Versen schildert Paulus ein Problem. Ein Problem, das es in jeder Gemeinde gibt. Vielleicht oder hoffentlich bei den Galatern mehr als hier in München-Ost, aber früher oder später wird dieses Problem auch unter euch sichtbar werden. Was ist das für ein Problem? Es ist das Problem der Sünde eines Gemeindemitgliedes. Paulus schreibt in Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde. Ja, er spricht von einer Übertretung von Sünde im Leben eines Gemeindemitglieds. wenn ein Mensch, sagt er, und was er damit meint ist, wenn irgendjemand von euch, ganz egal wer, ja tatsächlich kann es ja jeden von uns treffen, wenn irgendwer von einer Übertretung übereilt wird. Das heißt, er spricht nicht davon, dass sich jemand jetzt mit kühlem Kopf hinsetzt und berechnet, wie er Schritt für Schritt Sünde begehen kann und das dann auch tatsächlich in die Tat umsetzt. Nein, er spricht davon, dass jemanden die Sünde übereilt, sie überrascht ihn, sie nimmt ihn gefangen, er hat selber nicht mit ihr gerechnet. Zack, auf einmal ist er wie auf Glatteis ausgerutscht und liegt der Länge nach auf dem Boden. Man hat einen Moment nicht Acht gegeben und schon ist man in den Fängen des Teufels gelandet. Und der Punkt ist, das kann jedem von uns passieren. Ja, tatsächlich ist es doch uns allen schon so ergangen, oder? Die Sünde übereilt uns und auf einmal liegen wir zugrunde gerichtet auf dem Boden. Sünde ist nichts, was Paulus gut heißt, nichts, was er klein reden will, aber Paulus ist realistisch. Und er sagt, Sünde kommt vor in der Gemeinde. Und sie ist ein Problem, den wir uns annehmen sollten, das wir gemeinsam lösen sollten. Worin nämlich besteht diese Lösung? Er schreibt, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das heißt, die Lösung liegt nicht in demjenigen, den die Sünde übereilt hat, der jetzt auf dem Boden liegt. Nein, die Lösung sind die Menschen um ihn herum, sagt Paulus, das Kollektiv, die Gemeinde. Wir können uns oftmals nicht selbst aus dem Sumpf ziehen, sagt Paulus. Wir brauchen jemanden, der uns dabei hilft. Und wer ist dieser jemand? Paulus nimmt alle in Verantwortung, die geistlich sind, sagt er. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und hier kann man jetzt den Fehler machen zu meinen, Paulus redet nur von einer bestimmten Menschengruppe, von einer bestimmten Personengruppe, ja, vielleicht den besonders Geistlichen, denen, die wirklich reich sind in ihrem Glaubensleben, den Pastor, den Ältesten, vielleicht noch der ein oder andere langjährige Glaubensbruder, langjährige Glaubensschwester. Aber das ist nicht der Punkt, den Paulus machen will. Wir erinnern uns, wir befinden uns hier in diesem langen Abschnitt über den Wandel im Geist. Und wen betrifft dieser Abschnitt? Er betrifft jeden Christen. Warum? Weil wir alle den Heiligen Geist haben. Das ist der Punkt, den Paulus gemacht hat, immer wieder. Das ist der Unterschied, der fundamentale Unterschied eines Christen zur Welt. Er besitzt den Geist. Er ist geistlich gesinnt im Gegensatz zu der fleischlichen Gesinnung der Leute um uns herum. Das heißt, wir alle, die wir Christen sind, wir alle, die wir geistlich sind, die wir den Geist haben, du und ich ganz persönlich, wir haben die Verantwortung, einem Bruder, einer Schwester zurechtzuhelfen, wenn wir sehen, dass ihn oder sie der Teufel übermannt hat. Und dieses Wort zurechthelfen, das wurde damals auch im medizinischen Umfeld gebraucht. Und ich denke, das macht ganz plastisch, worum es hier geht. Das Wort wurde zum Beispiel gebraucht für das Einrenken eines Gliedmaßes. Ja? Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt euch den Arm irgendwie ausgekugelt oder so, ich gehe jede Wette ein, jeder von euch würde sich so schnell wie möglich auf den Weg machen zu dem nächstbesten Arzt und sich helfen lassen, diesen Arm wieder einzurenken. Und Paulo sagt, das ist das, was wir untereinander tun sollen. Wir sollen uns zurechthelfen. Wir sollen, wenn wir sehen, da ist ein Glied am Leib, wir sind ja gemeinsam der Leib Christi, da ist ein Glied, was ausgekugelt ist, was ausgerenkt ist, was irgendwie nicht ja, in der rechten Art und Weise am Leib eben verbunden ist, dann sollen wir diesem Glied zurechthelfen. Wir sollen es reparieren, es wieder gesund machen. Wir sollen nicht zulassen, dass da jemand von uns am Boden liegen bleibt. Wir sollen vor allem nicht womöglich noch irgendwie auf diesen jemand rumtrampeln. Nein, kümmert euch um ihn, sagt Paulus, und zwar in Sanftmut. Ja, erinnert euch, Sanftmut, das ist ein Teil der Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22. Und hier sehen wir jetzt, wie diese Frucht des Geistes sich konkretisiert im Gemeindeleben. Wir sollen mit herzlicher, freundlicher Gesinnung diesem Nächsten begegnen, der von der Sünde übereilt wurde, sagt Paulus. Mit Nachsicht, mit Milde. Nicht lieblos, harsch oder überheblich. Das Einzige, was wir dabei auch tun sollen, ist vorsichtig zu sein, sagt Paulus, dass nicht wir auch noch auf diesem Glatteis der Sünde ausrutschen. Er schreibt, gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Sei dir der Gefahr bewusst, sagt Paulus, wenn du dich in dieses feindliche Territorium begibst, des Teufels, nimm die Sachen nicht auf die leichte Schulter. Ist nicht einfach, okay, hier, komm, ich helfe dir mal. Nein, wenn wir nicht aufpassen, sind wir der Nächste, der aus Unachtsamkeit den Fängen des Satans erlegen ist. Der Sünde entfaltet oftmals erst dann ihre volle Attraktivität, wenn sie einem vor Augen gemalt wird. Wenn sie zum Diskussionsgegenstand gemacht wird. Wenn man in einer Detailtiefe davon erfährt, die einem vorher vielleicht gar nicht so bewusst war. Aber nicht umsonst sagt Paulus in Epheser 5, dass Unzucht, Unreinheit, Habsucht nicht einmal bei uns erwähnt werden sollen. Ja, also wir müssen uns dessen bewusst sein und wir müssen vorsichtig agieren, damit wir nicht selbst der Sünde erliegen. Aber wir sollen einander zurechthelfen, das ist der wesentliche Punkt. Und wir müssen diesen Kontext im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt Vers 2 lesen. In Vers 2 heißt es nämlich, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das heißt, die Last, von der Paulus hier spricht, ist vor allem die Sünde, von der er in Vers 1 geredet hat. Und diese Last sollen wir helfen, einander gegenseitig zu tragen, sagt Paulus. Wir alle kämpfen damit. Und wir alle sollen uns gegenseitig unterstützen dabei. Wir sollen uns gegenseitig aufrichten, wenn wir wieder niedergeschmettert wurden. Und natürlich geht es dabei um das Wohl des Nächsten. Aber, und das ist das Faszinierende, es geht dabei auch noch um ein noch größeres, höheres Ziel, einen noch größeren Zweck, wenn man so will. Paulus sagt, wenn wir das tun, dann erfüllen wir das Gesetz des Christus. Und das ist interessant, oder? Vor allem an dieser Stelle im Galaterbrief. Einen Brief, wo Paulus doch die ganze Zeit gegen das Gesetz geschrieben hat, oder? Deutlich macht, wir stehen nicht mehr unter der Knechtschaft des Gesetzes. Wir sollen uns nicht mehr unterjochen lassen. Wir werden nicht durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt. Aber, und diesen Fehler dürfen wir nicht machen, das heißt nicht, dass Paulus grundsätzlich gesetzlos wäre, dass er das Gesetz in jeglicher Form verdammen würde. Nein, er sagt, es gibt ein Gesetz. Und das ist das Gesetz Christi. Und dieses Gesetz sollen wir erfüllen, darin sollen wir wandeln. Es ist dieses Gesetz der aufopferungsvollen Liebe, der bedingungslosen Hingabe, das Christus uns vorgelebt hat. Er hat am Kreuz unsere Last getragen. Er hat uns angenommen in unserer Schwachheit. Er hat uns rebellische Glieder wieder eingerenkt in seinen Leib. Und wenn wir Christus nachfolgen wollen, wenn wir ihn imitieren wollen, dann brauchen wir zwingend, und auch das finde ich faszinierend, eine imperfekte Gemeinde. Wir brauchen diesen schwachen Bruder, diese schwache Schwester, der oder dem wir dabei helfen können, seine Last zu tragen. Du wirst nicht in der Lage sein, das Gesetz Christi zu erfüllen, wenn es niemanden gibt, dem du dabei helfen kannst, seine Last zu tragen. Ist dir das bewusst? Es ist ein Privileg für dich, wenn jemand in deiner Nähe ist, der mit Sünde zu kämpfen hat, dem du genau dabei helfen kannst. Ja, dieser nervige Bruder, diese nervige Schwester, die immer wieder mit den gleichen Dingen zu kämpfen hat und jetzt so auf den Geist geht damit, ist ein Privileg. Gott hat sie in deine Gegenwart gestellt, ihn in deine Gegenwart gestellt, damit du daran wachsen kannst, damit du dadurch das Gesetz Christi erfüllen kannst. Und das ist ein faszinierender und beschämender Gedanke zugleich, oder? Weil wir uns so oft ärgern über die Geschwister in unserer Gemeinde. deren sündiges Handeln uns gegen den Strich geht. Und wir denken uns, wie viel besser wäre ich dran, wie viel besser wären wir dran als gesamte Gemeinde, wenn diese oder jene Person einfach nicht Teil von mir. Gott hat auch solche Personen, und wir sollten uns dabei erinnern, dass wir selber genau solche Personen auch sind, Gott hat diese Personen bewusst in unser Leben gestellt, damit wir lernen können, immer mehr die Liebe Christi, die Barmherzigkeit, die Sanftmütigkeit Christi wieder zu spüren. Er hat diese Person in dein Leben gestellt, damit du daran wachsen kannst, sein Gesetz immer mehr zu erfüllen. Und wir merken an dieser Stelle, das Problem ist oftmals nicht die Sünde im Leben des Bruders. Nein, das Problem ist oftmals unser eigenes Herz, unsere eigene Arroganz. Und Paulus wusste das. Er wusste das ganz genau. Er wusste es zutiefst. Und deshalb führt er, und auch das finde ich wieder faszinierend, wenn ihr es anschaut, nur einen halben Vers das Problem an. Ja? Vers 1. Der halbe von Vers 1 handelt von dem Problem. Dann handeln eineinhalb Verse bis Vers 2 von der Lösung. Und jetzt kommen Versen 3 bis 5, drei Verse lang, noch eine Warnung, die Paulus dazu schreibt. Weil er weiß, dass das Problem noch sehr, sehr viel größer werden kann, wenn wir mit dem ursprünglichen kleinen Problem der Sünde im Leben des Bruders nicht richtig umgehen. Was ist diese Warnung, die er ausspricht? Das ist eine Warnung vor Arroganz, vor einer überheblichen Herzenshaltung. Er sagt in den Versen 3 bis 5, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Paulus warnt uns vor Arroganz, und er warnt uns davor, einen falschen Standard in unserem Leben zu setzen, weil wir ständig nur die Sünde im Leben des Nächsten im Blick haben. Er sagt, wir betrügen uns selbst, wenn wir nur meinen, etwas zu sein, weil wir den Splitter im Auge des Nächsten wahrnehmen und dabei ganz den Balken in unserem eigenen vergessen. Ja, und selbst wenn es andersrum wäre, wenn wir tatsächlich bloß den Splitter hätten, was ja oft nicht der Fall ist, und der andere tatsächlich den Balken, so ist es dennoch Arroganz und Überheblichkeit, die dann dazu führt, dass wir dem anderen nicht dabei helfen, seine Last zu tragen, mit der Sünde in seinem Leben klarzukommen. Und Paulus sagt, jeder von uns soll sein eigenes Werk prüfen. Der Standard, die Messlatte ist nicht mein Nächster. Es ist nicht sein Handeln, nein, es ist Gott und seine Vollkommenheit. Und in diesem Licht der Offenbarung Gottes, im Licht der Perfektion Gottes, darin sollen wir uns prüfen. Und nur wenn wir dann tatsächlich aufrichtig sagen können, dass wir ein reines Gewissen haben, dann dürfen wir uns dessen rühmen. Ja, er sagt, jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen, nicht im Vergleich zu seinem Nächsten. Und auch das ist interessant, oder? Paulus sagt nicht, wir müssen ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir ein gutes Gewissen haben. Es gibt so Leute, die laufen den ganzen Tag nur mit einer Trauermine rum und versinken den ganzen Tag in ihrem eigenen Selbstmitleid. Und ich glaube, das ist genauso falsch wie Stolz und Überheblichkeit. Paulus sagt, es gibt einen Punkt, wo wir uns rühmen dürfen, wo wir uns freuen dürfen über ein reines Gewissen, was Gott uns geschenkt hat, wenn wir tatsächlich in unserem Leben wandeln. Aber der Punkt ist, die letztendliche Verantwortung für unser Tun tragen wir selbst. Jeder Einzelne ganz persönlich vor Gott. Ihm müssen wir eines Tages Rechenschaft geben. In diesem Sinne ist dann auch Vers 5 zu verstehen, wo es heißt, jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Das ist kein Widerspruch zu Vers 2, ja? Könnte man ja meinen, wenn man Vers 5 liest, jeder muss seine eigene Bürde tragen und Vers 2, wir sollen einander helfen, die Lasten zu tragen. Ist kein Widerspruch. In Vers 2 heißt es, dass wir unser Möglichstes dazu beitragen sollen, unsere Geschwister in ihrem Kampf gegen Sünde zu unterstützen. Wir sollen die Last mit ihnen tragen, aber am Ende des Tages, sagt Paulus, ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und das kann auch eine sehr, sehr große Erleichterung sein. Weil manchmal gibt es Leute, die sich nicht helfen lassen wollen. Manchmal gibt es Leute, die weiter sündigen. Die weiter auf ihren Wegen abseits des Herrn wandeln. Und dann darfst du wissen, du bist nicht ultimativ verantwortlich für sie. Sie stehen und fallen vor ihrem eigenen Herrn. Aber das gilt genauso für jeden von uns. Und das sollte uns demütig machen, weil wir um unsere eigene vielfältige Sünde in der Vergangenheit wissen. Das also ist der erste Punkt. Wir sollen einander zurecht helfen. Wir sollen einander die Lasten tragen. Und der zweite Punkt kommt dann in den Versen 6 bis 10. Und diese Verse, wenn man sie liest, könnte man zuerst meinen, dass sie eine vollkommen lose Aneinanderreihung einiger Gedanken von Paulus sind. Aber dann bei näherer Betrachtung wird doch deutlich, dass es ein Thema gibt, das all diese Verse umspannt. Und das ist eben dieses einander Gutes tun, worum es hier geht. Schaut mit mir Vers 6. Hier heißt es, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Hier geht es darum, jemand anderem etwas Gutes zu tun. Vers 9, mehr oder weniger genau das Gleiche. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Und Vers 10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Und die Verse 7 bis 8, die dazwischen stehen, sie sprechen von diesem Prinzip des Säens und Erntens, das eben in Einklang steht mit diesem Gutes tun. Das Säen, das ist das Gute tun. Also überall hier geht es darum, einander Gutes zu tun. Und auch hier greift Paulus wieder eine Frucht des Geistes auf, oder ein Teil der Frucht des Geistes aus Kapitel 5, Vers 22, nämlich die Güte. Und er macht deutlich, wie sich diese Güte erzeigt in der Gemeinschaft untereinander. Und es ist wiederum eine Eigenschaft Gottes, die wir hier natürlich widerspiegeln, der uns Anteil haben lässt an seinen wunderbaren Gütern. Nun, zuerst in Vers 6 führt Paulus ein Beispiel an für dieses Prinzip des Gutes tun. Und er greift als Beispiel die Versorgung dessen heraus, der der Gemeinde im Wort dient. Er schreibt, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Es ist nicht ganz klar, wieso Paulus diesen Vers genau hier anführt. Vielleicht gab es ein Problem in Galatien in dieser Hinsicht, dass die Verkündiger Schwierigkeiten hatten, für den Lebensunterhalt zu sorgen, weil die Gemeindemitglieder nur sehr kärglich gegeben haben, wie auch immer. Der Punkt ist, das gilt heute genauso, wie es damals gegolten hat. Es gilt kein bisschen weniger als damals. Und weil es immer ein bisschen heikel ist, als Pastor selber über dieses Thema zu sprechen, sehr viel einfacher, wenn man von außen kommt, mal ein paar Worte sagt und dann wieder verschwindet, nehme ich mir die Freiheit, das auch zu tun. Liebe FEG München Ost, bitte sorgt euch gut für euren lieben Robin. Gebt ihm etwas ab von all dem Guten, mit dem Gott euch gesegnet hat. Und seht ihr, der Punkt ist, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Er lässt euch ebenfalls Anteil haben an all dem Guten, womit er gesegnet ist. Er lässt euch Anteil haben an all den Erkenntnissen, die er hat über Gottes Wort. Er lässt euch Anteil haben an wunderbaren Liedern, an seiner musikalischen Begabung und viel mehr. Ich sehe ja, wie er oft viele Stunden im Büro über Büchern verbringt, mit Hebräisch ringt und was auch immer. Im Gebet für euer Wohl sorgt, euer Seelenheil, ja, ein Wohl, das letztendlich, oder ein Gut, das mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Und deshalb sorgt euch ebenfalls um ihn und lasst ihn Anteil haben an all den irdischen Segnungen, die ihr habt. Und wichtig in diesem Kontext ist das Wort Anteil. Ja? Also es geht nicht darum, dass Robin jetzt einen besonders privilegierten Status haben soll oder irgendein Pastor. Es geht nicht darum, dass er eine Penthouse-Wohnung in Schwabing sich leisten können soll. Er muss auch kein BMW fahren und auch nicht jeden Tag in sein Lieblingsrestaurant gehen. Jonathan erzählt uns immer, dass es in Brasilien Pastoren gibt, die ganze Zeit nur mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen, während die Gemeindemitglieder teilweise am Hungertuch nagen. Und das ist natürlich grundverkehrt. Das ist grundverkehrt. Es ist wieder das Evangelium. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland auch manchmal diese komische Vorstellung, dass alles, was man für die Gemeinde tut, dass man das ja für den Herrn tut.
Amen.
Und dass man deshalb... Andy, wolltest du das sagen? Und dass man deshalb ja seine Belohnung auch von ihm erwarten sollte. Und da ist viel Wahres dran. Die Belohnung vom Herrn wird eines Tages kommen, aber sie kommt auch oftmals in der Form von lieben Geschwistern, die einen Anteil haben an ihren Gütern. Und liebe Geschwister, lasst mich einfach nur das sagen. Der Grad eurer Reife als gesamter Gemeinde, der Grad eures gemeinsamen Wandelns im Geist, der Grad eurer Wertschätzung gegenüber dem Evangelium, gegenüber dem Reich Gottes, macht sich auch daran fest, ob ihr euren Pastor als Diener am Wort des Herrn anständig bezahlt. Und ich sage das vollkommen ohne Hintergedanken. Ich sage das, ohne mich irgendwie mit Robin abgesprochen zu haben, falls dieser Verdacht aufkommen sollte. Ja, letztendlich bin es ja nicht mal ich, der es sagt, sondern Gott eben hier in Galater 5, Vers 6, Vers 6. Und dahinter, das ist das Wesentliche, liegt noch ein viel grundlegenderes Prinzip, was Paulus jetzt eben in den Versen 7 bis 8 anführt. Dieses Prinzip des Säens und Erntens. Er sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Lasst uns aber im Gutes... Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Paulus greift ein Bild aus der Landwirtschaft auf. Und das ist uns vertraut, oder? Der Bauer wird nur das ernten, was er vorher gesät hat. Er wird keinen Weizen ernten, wenn er vorher Mais gesät hat. Und Paulus sagt, diese Sache gilt auch hinsichtlich der geistlichen Realität. Wer meint, er könnte ständig auf sein eigenes Fleisch sehen, also egoistisch handeln, den eigenen Vorteil suchen, irdische Schätze anhäufen und so weiter und so fort, der braucht nicht glauben, dass er am Ende dennoch eine Belohnung von Gott zu erwarten hat. Gott lässt sich nicht spotten, sagt er. Er lässt keine Spielchen mit sich machen. Wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird das bekommen, was uns unser Fleisch, die Sünde, immer bringt. Nämlich Verderben. Und nur derjenige, der auf den Geist sät, der im Geist wandelt, wird am Ende vom Geist das ewige Leben ernten. Und dieses auf den Geist säen bedeutet in unserem Kontext dem Nächsten, vor allem dem Bruder und der Schwester in Christus, Gutes zu tun. Und bemerkenswert ist, dass Paulus in diesen Versen nur schwarz-weiß kennt, oder? Er sagt, entweder säen wir auf das eine oder wir säen auf das andere. Und auch die Konsequenz, sagt er, wird schwarz-weiß sein. Entweder Verderben, und das meint die ewige Verlorenheit, oder ewiges Leben. Es geht hier deshalb nicht darum, dass man ein bisschen was an himmlischen Schätzen verliert, wenn man zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Es geht hier nicht darum, dass man größere Belohnungen erhält, wenn man besonders geistlich unterwegs ist. Es geht um eine grundsätzliche Herzenshaltung, eine grundsätzliche Einstellung, ein grundsätzliches Merkmal eines wahren Christen, einer wahrhaft geistlich gesinnten Person. Nämlich die himmlischen Dinge, das Reich Gottes an die erste Stelle zu stellen. Nicht meinen eigenen Vorteil zu suchen, sondern mich zuerst um das Wohl des Nächsten zu kümmern. Dem anderen Gutes zu tun, füreinander da zu sein. Nicht meinen fleischlichen Begierden den Vorrang zu geben. Es geht nicht um meine eigene Agenda, es geht um das, was Gott will in dieser Welt. Ich stelle mich selbst hinten an, ich achte den anderen höher als mich selbst. Und wer das tut, wer so gesinnt ist, der darf wissen, dass er am Ende des Tages vom Geist, auf den er sät, das ewige Leben ernten wird. Und deshalb kommen jetzt nochmal in den Vers 9 und 10 zwei Imperative von Paulus. Er schreibt in Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Und dann weiter. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und ich denke nicht, dass diese Verse besonders schwer zu verstehen sind. Ich will sie das aber eigentlich nur noch mal wiederholen. Geschwister, lasst uns nicht müde darin werden, lasst uns nicht aufhören, einander Gutes zu tun. Ja, das kann manchmal recht anstrengend sein. Das kann manchmal auch recht nutzlos erscheinen, wenn die andere Seite es gar nicht wertzuschätzen scheint, was man alles für sie tut. Aber der Punkt, den Paulus macht, ist, es lohnt sich, darin fortzufahren. Es lohnt sich, weiterhin diese Saat auszusehen. Denn auch wenn wir jetzt nicht sehen, dass da irgendwie Frucht erscheint, eines Tages wird die Ernte kommen. Noch ist Gelegenheit, sagt Paulus, einander Gutes zu tun. Und deshalb lasst uns diese Möglichkeit nutzen. Und Paulus legt aber einen besonderen Fokus auf die Gemeinde. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, dass wir allen Gutes tun sollen, aber besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, wir sollen als Christen auch unseren nichtchristlichen Mitbürgern in Liebe und Wohlwollen begegnen. Aber unser besonderes Augenmerk sollte auf unseren Geschwistern liegen, weil es unsere Familie ist. Und weil es nicht sein kann, dass wir uns für Leute außerhalb der Familie sorgen, wir uns um sie kümmern und die eigenen Familienangehörigen vernachlässigen. Und hier sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt hatte. Wenn wir das tun, dann werden wir als Gemeinde Christi ein ganz besonderer Ort sein. Ein Ort von Schönheit und Attraktivität, der seinesgleichen sucht. Dann werden wir gemeinsam die Herrlichkeit Christi widerspiegeln. Und genau dazu sind wir aufgerufen, in allem, was wir tun. Wir sollen die Herrlichkeit Christi widerspiegeln. Wir sollen seinem Vorbild nacheifern, ja? Wir sollen einander zurechthelfen, weil das genau das ist, was Christus für uns getan hat. Er hatte Mitleid mit seinen Geschwistern. Er sah unsere Last. Er sah, wie sehr uns die Schuld betrübt. Und er kam auf diese Erde mit einem einzigen Ziel: uns diese Last abzunehmen, sie für uns zu tragen. Dieser Christus, er war voller Sanftmut. Er speiste mit Zöllnern und Huren. Er liebte sie, obwohl ihre Sünde für ihn ein Schlag ins Gesicht war. Und er ging bis ans Äußerste. Er ging den langen Leidensweg von Golgatha bis zum Kreuz, diesem Ort seines Todes, wo er den Zorn des Vaters für uns auf sich genommen hat. Und ihm sollen wir es gleich tun. Wir sollen die Lasten unserer Geschwister tragen. Und nicht nur das, nein, wir sollen einander Gutes tun, weil es wiederum genau das ist, was Christus uns gegenüber vollbracht hat. Er hat nicht bloß unsere Last getragen. Er hat nicht bloß unsere Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen. Nein, er hat uns zugleich reichlich beschenkt. In ihm haben wir Anteil an all den himmlischen Reichtümern. Wir armen Bettler, die wir uns bis über beide Ohren verschuldet hatten, wir sind nun überreich gesegnet. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht, wie es im Kolosser. Es gibt nichts, was uns Christus vorenthalten hätte. Alles, was sein ist, gehört auch uns. Er überschüttet uns mit Gutem jeden Tag aufs Neue. Aber liebe Geschwister, das ist unser guter Herr. Ihm dürfen wir nachfolgen. Und lass es uns tun voller Freude, voller Sanftmut, voller Liebe für unsere Brüder und Schwestern, für seine Gemeinde, die er erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Ich bitte mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen deinen Namen loben und preisen für dein wunderbares Evangelium, die frohe Botschaft, dass du in deinem Sohn Jesus Christus unsere Last getragen hast, unsere Sünde hinabgeschmissen hast in die Tiefen des Meeres, wo sie niemand jemals wieder heraufholen kann. Vater, du hast uns nicht nur alles vergeben, was wir in Unrecht begangen haben, du hast uns auch überreich gesegnet. Du hast uns mit himmlischen Reichtümern versorgt. Du gibst uns Anteil an all deinen Gütern, obwohl wir es wahrlich nicht verdient haben. Vater, wir wollen dich einfach rühmen dafür. Wir wollen dir von Herzen danken und wir wollen dich bitten, dass es diese Dankbarkeit ist, die uns immer mehr verändert, dass wir wirklich ebenso wie Christus aus vollem Herzen Mitleid haben mit unseren Brüdern und Schwestern, dass wir aus vollem Herzen sie darin unterstützen, ihre Last zu tragen, dass wir einander in der Nachfolge unterstützen, uns immer wieder neu aufrichten gegenseitig und hinweisen auf dich, dass wir ja, unsere Geschwister auch Anteil haben lassen an den Gütern, die du uns geschenkt hast. Seien es ja, irgendwelche Gaben, Talente, mit denen du uns befähigt hast, seien es irdische, materielle Dinge, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Alles ist dein letztendlich, was wir haben. Nichts, was wir haben, kommt von uns heraus. Und so wollen wir dir zurückgeben und deiner Gemeinde zurückgeben, auch dass du dein Reich baust hier auf Erden, auf dass wir als Gemeinde auch immer mehr zu einem Spiegelbild deiner Herrlichkeit werden. Und so danke ich dir für die Gemeinde hier in München-Osten und ich danke dir für all dein Wirken unter diesen Geschwistern. Und ich möchte dich bitten, dass es immer mehr zu einem Ort werden darf, der eine unbeschreibliche Schönheit ausstrahlt und eine Attraktivität auch nach außen hin bewirkt, dass Menschen dazukommen und hören von Jesus Christus und seinem wunderbaren Evangelium, ihn annehmen als Herrn und Erlöser und ja, so letztendliche vollkommene Freude und ewigen Frieden finden in deiner Herrlichkeit. Vater, wir loben und preisen dich für deine Güte. Amen. Amen. Thank you.